Die Lesung kommt aus dem Hebräerbrief und ihr könnt sie auf euren Handzetteln finden. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wort des lebendigen Gottes.
Gott redet. Das sollte der Schwerpunkt sein. Wir haben einen Gott, der mit uns redet. Das wäre eine gute Konstellation mit der Vorstellung des Gideonsbundes gewesen. Aber dafür wäre das Fest Christi Himmelfahrt etwas ausgeklammert gewesen. Dann habe ich beim Vorbereiten der Predigt bemerkt, dass der Text, den ich genommen hatte, ebenso gut für Himmelfahrt als für das Reden Gottes taugt. Also werden wir beide Themen anschneiden, aber vielleicht eher das Thema Christi Himmelfahrt und eigentlich die zwei Verse von Hebräer 4 werden wir nicht besonders berücksichtigen, aber ihr könnt natürlich zu Hause weiter darüber nachdenken. Himmelfahrt, der Tag, wo wir feiern, dass Jesu nach der Auferstehung nicht auf Erde geblieben ist, sondern nach Himmel zurückgekehrt ist. Aber warum ist er nicht geblieben? Wir sind daran gewöhnt, dass er im Fleisch nicht mehr auf Erde zu sehen ist, und so ist es uns für uns selbstverständlich. Und wir stellen diese Frage natürlich normalerweise nicht. Aber warum ist er nicht unter uns auf Erde geblieben? In seinem neuen ewigen Körper wäre es sicherlich einfach gewesen. Es wäre schön, denn dann wäre er noch körperlich unter uns. Und ich denke, die Antwort ist im Grunde, dass er von seinem Platz im Himmel aus viel mehr erreichen kann, als wenn er hier geblieben wäre. Zum Beispiel, er kann jetzt überall aktiv sein, nicht nur an einem bestimmten geografischen Ort. Er kann oder konnte bis jetzt, kann immer noch durch die Zeitalter aktiv sein. Und ich versuche jetzt in Kurzform zu erklären, was ich damit meine. Es kann wohl sein, dass für manche, und ich denke, für viele Christen trifft das zu, dass dieses Buch der Bibel, der Hebräerbrief, ein weißer Fleck ist. Es ist nicht so beliebt bei Predigern wie andere Briefe oder wie zum Beispiel die Evangelien. Es ist die Ausnahme unter den Briefen im Neuen Testament in der Hinsicht, dass wir wissen weder, wer ihn geschrieben hat, noch genau, für wen er geschrieben hat. Welche Gemeinde war das oder war das im Grunde zerstreute Christen in einem bestimmten Gebiet? Auf jeden Fall wissen wir, was für einen Hintergrund die Christen hatten, zu denen er schreibt. Der Titel des Buches, des Briefes verrät es, er ist an Christen mit jüdischem Hintergrund gerichtet. Das ist in sich nicht so ungewöhnlich, denn in den ersten Jahren nach Christus waren fast alle Christen jüdischem Hintergrund. Natürlich Jesus selbst und die Aposteln, aber auch viele der ersten Gläubigen. Man kannte es, dass sie unter einer Zeit der Verfolgung litten, als dieser Brief geschrieben wurde. Und zwar kam diese Verfolgung nicht von den bösen Römern, sondern eigentlich von ihrem eigenen Landsleuten, von Juden, die sich nicht gefreut haben, dass sie sich zu Christus bekannt hatten. Sie wurden intensiven Druck ausgesetzt, zum Glauben ihrer Väter und Vorväter zurückzukehren. Und der Verfasser des Briefes will sie ermutigen und anspornen, nicht aufzugeben, sondern fest an Jesus zu halten, dicht bei ihm zu bleiben. Und sein Hauptargument dafür durch den ganzen Brief ist, Jesus ist unvergleichbar besser. Egal welche Alternative man sich anschließen will, welche Religion, welche Weltanschauung oder Bewegung oder Ideologie, Jesus ist jede Alternative weit überlegen. Davon ist er überzeugt. Natürlich gibt es bei unserem Lesen von Briefen, die in der Vergangenheit von anderen, in anderen Situationen geschrieben worden sind, die Schwierigkeit, dass wir nur die eine Seite des Gesprächs hören. Es fehlt uns an die Kenntnisse, die nötig wären, um das Gespräch vollständig zu verfolgen. Stellt es euch vor, dass wir dank moderner Technik und laxer Gesetzgebung in Besitz von Mitschnitten der Gespräche sind, die zum Verfassen dieses Briefes geführt haben. Und wir hören bei diesen Mitschnitten die Einwände, die diese hebräische Christen erhoben haben, um ihren Rückzieher vom konsequenten Nachfolge Jesu zu begründen. Denn viele waren schon auf diesem Weg weg von Christus, waren dabei abzudriften. Man muss sich vorstellen, was waren die Gründe, die sie dafür gegeben haben. Und ich finde hier, ich habe mir die natürlich ausgedacht, aber ich glaube, die passen zu diesem Text, sind drei, und die drehen sich um die Frage, warum ihre bisherige Religion und Praxis in bewährter Form nicht mehr gut genug ist. Warum sie der neuen Lehre über Jesus Christus weichen müssen. Und ich würde diese Einwände so formulieren. Einwand 1. Wir haben unsere Propheten. Sind sie nicht gut genug? Die Aufgabe des Propheten war es, Gottes Wort, nicht sein eigenes Wort, sondern Gottes Wort zu seinem Volk zu bringen. Sie waren Vermittler des Wortes. Sie empfing es, gab es dann weiter. So könnte das Volk Gottes die Stimme Gottes in der aktuellen Situation hören, in der sie sich befanden. Da war Mose, einer der großen Propheten. Mit ihm soll Gott von Angesicht zu Angesicht geredet haben. Das hätte er dann weitergegeben. Die ersten 5 Bücher der Bibel sind von ihm. Da war Elia. Durch ihn hatte der Herr nicht nur geredet, sondern auch Wunder getan, um sozusagen als sozusagen Beweis für die Wahrheit, die Authentizität des Wortes, das sie gebracht hatten. Da waren Jesaja und Jeremia und Hesekiel und viele andere, die der Herr benutzt hat, um sein Volk anzusprechen. Und alle hatten das Wort tapfer und treu weitergegeben. So hatte Jahwe sich schrittweise seinem Volk offenbart, damit sie ihn kennenlernen konnten. Reichte das alles nicht? Es war gut genug für ihre Vorfahren. Warum könnte es nicht gut genug sein für diese neue Generation? Und die Antwort auf diese Frage lesen wir in diesen ersten 2 Versen des Briefs. Zunächst würdigte er, was bis jetzt gelaufen war, also nichts gegen die Propheten. Nachdem Gott Vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Und dann erklärt er, was Gott nun in ihrer Zeit getan hat. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er spricht nicht mehr indirekt über einen Vermittler, über einen Propheten, sondern direkt. Er spricht in der menschlichen Form seines Sohnes. Im Grunde ist sein Sohn, Jesus Christus, die Botschaft selbst. Er ist nicht nur der Bringer der Botschaft, er ist die Botschaft. So hören wir von Johannes, dass er das Wort Gottes ist. Und was er dabei offenbart, ist zwangsläufig viel klarer und vollkommener als alles, was er über die Propheten offenbart hatte. Denn er ist Gott direkt unter seinem Volk. Mehr wäre nicht drin gewesen. Wie hätte Gott sich klarer offenbaren können als durch seinen Sohn? Anfang von 3, wer ist er? Er ist der Abglanz seiner, das ist Gottes Herrlichkeit. Und das Ebenbild seines Wesens. Wenn man Jesus anschaut, sieht man den Abglanz der Herrlichkeit Gottes und das Ebenbild des Wesens Gottes. Klarer und vollkommener könnte diese Offenbarung nicht sein. Waren die Propheten nicht gut genug? Sie waren gut, aber bei weitem nicht so gut wie den sie jetzt haben. Noch konnte man von ihren Worten profitieren, vom Alten Testament. Aber viele ihrer Worte waren jetzt in Erfüllung gegangen. Es gab nun sozusagen ein besseres, vollkommeneres Wort von Gott. Also wenn man nur die Propheten liest und nicht sozusagen Jesus und für uns auch die Aposteln und so weiter dazu, dann ist es vielleicht, wenn man Kassetten noch benutzt, wenn CDs und MP3s vorhanden sind und möglich sind. Die sind gut, die funktionieren noch, aber es gibt noch ein viel vollkommeneres Wort Gottes. Das wäre der erste Einwand. Und der zweite, wir haben unsere Priester. Sind sie nicht gut genug? Was war die Aufgabe eines Priesters? Er sollte Menschen zu Gott bringen. Er sollte die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wiederherstellen und in Ordnung bringen und in Ordnung behalten. Das taten sie damals, indem sie Opfer vor Gott in den Tempel darbrachten. Und die Zeit reicht mir nur, um eines zu unterstreichen. Diese Opfer waren unvollkommen. Die Opfer, die im Alten Testament in der Zeit vor Christus gebracht wurden. Und der klare Beweis dafür, dass sie unvollkommen waren, ist, dass sie immer wieder wiederholt werden mussten. Wie steht später in diesem Brief. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die opfern, nicht für immer vollkommen machen, da mal alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Vergleichen wir dies mit Jesus, der neuen Priester, wie er hier nur ganz kurz skizziert ist, was er tut. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Das ist im Grunde die Rolle des Priesters, die Reinigung von den Sünden, damit die Blockaden in der Beziehung zwischen Mensch und Gott gelöst werden. was die Priester, die alttestamentliche jüdische Priester, nur ansatzweise erreichen konnten, hat Jesu vollkommen erreicht. Er hat es vollbracht. Es ist nicht mehr übrig, dass getan werden muss, um Versöhnung zu schaffen. Diesmal reicht das Bild von Kassetten nicht. Denn Kassetten sind noch nützlich, wie ich gesagt habe, wie die Propheten sind noch nützlich. Aber die Priester im Tempel waren der Zeit nach Christus überhaupt nicht mehr nützlich. Ihre Rolle, diese Opfer darzubringen, war überholt. Sie waren weitaus mehr als unnötig, sie waren jetzt ungültig. Denn Jesus hat sie durch sein endgültiges Opfer von sich selbst erfüllt und ersetzt. Ich denke, ein besseres Bild wäre hier die arme D-Mark. Möge sie in Frieden ruhen. Als der Euro gekommen ist, war die Deutschmark weitaus mehr als unnötig. Er war nicht mehr gültig. Und so ist es hier. Jesus hatte seinen Part so gut gespielt, dass die Priester und ihre gesamten Rituale und Opfer ihre Gültigkeit verloren hatten. Klar, die Priester waren nicht mehr gut genug. Einwand 3. Wir haben unsere Könige. Sind sie nicht gut genug? Warum brauchen wir diesen neuen König Jesus, wie er von manchen genannt wird? Eigentlich sollen wir dies in leicht veränderter Form ausdrücken. Nicht wir haben unsere Könige, sondern sie hätten wahrscheinlich gesagt, wir haben unsere Könige gehabt. Denn seit einer Weile gab es zu der Zeit die Könige von Israel nicht mehr. Wer auf den nächsten König auf dem Thron in Jerusalem warten wollte, musste einen langen Atem haben und ein überdurchschnittlich langes Leben. Denn bis jetzt ist dieser irdische Thron in Jerusalem unbesetzt von einem König der Juden. Aber darüber braucht man keine Tränen vergießen, sagt der Verfasser hier, meint der Verfasser. Denn ein viel wichtiger Thron ist inzwischen besetzt. Und jetzt sind wir bei Christi Himmelfahrt. Denn seit dann, seit dieser Himmelfahrt, ist der Thron im Himmel besetzt. Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, Er ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Eine höhere Autorität gibt es nicht. Zu Rechten Gottes, das ist, wo Exekutivgewalt ausgeführt wird. Einen besseren König in der Qualität seines Regierens gibt es nicht. Und auch wenn sein Regieren als König noch nicht im vollen Ausmaß erlebt werden kann auf Erde, weil der Mensch immer noch im Aufstand gegen Gott ist, gibt es nichts Besseres, als ihm zu vertrauen und sich unter seine Autorität zu setzen, zu stellen. Er hat die Macht, sich auch in einer krummen Welt um sein Volk zu kümmern. Wir brauchen wirklich keinen anderen Vermittler zwischen uns und Gott als dieser Jesus. Warum ist er nicht auf Erde geblieben, sondern in den Himmel gefahren? Weil er als der endgültige Prophet nichts mehr grundsätzlich Neues zu sagen hat, als das, was er gesagt hat in seinem Kommen und seinem Lehren. Er hat Gott schon geoffenbart. und weil er als Priester das vollkommene Opfer ein für allemal dargeboten hat. Er braucht nicht hier zu bleiben, als Priester, der immer weiter Opfer bringt. Und weil er nun als König mehr erreichen kann von seinem Platz zur Rechten Gottes. Nun, wie kann ich am besten schildern, was das bedeuten konnte für unser Leben? So praktisch. Wie sähe ein Leben aus, das auf diese Grundlage gebaut wäre? Wie wird diese Überzeugung, dass Jesus alles Bisherige überlegen ist, ausgedrückt? Und diese Fragen möchte ich beantworten, indem ich einen Ort schildere, nicht eine Person, aber ein Ort, der als Bild für unsere Person, unser Leben dienen kann. Dafür muss ich eine etwas alte Erinnerung ins Leben rufen, seit eine Erinnerung von 15 Jahren her. Es kann sein, dass nicht alles, was ich skizziere und daran erinnere, wissenschaftlich zu belegen ist. Egal, das Wahrheitsgrad ist nicht wesentlich, um meinen Punkt zu verstehen. Ich möchte zuerst ganz kurz die Annenkirche in Annaberg vorstellen, so wie ich sie in Erinnerung habe. Sie ist sehr großzügig gebaut mit dem vielen Geld von der Bergbau in der Zeit. Es ist eine sehr große Hallenkirche und sehr hell, große Fenster. Das sollte wahrscheinlich, habe ich irgendwo gelesen, glaube ich, als Kontrast sein für die Bergleute, die so viel Zeit im Dunkel oder Halbdunkel verbringen mussten. Die Kanzel ist nicht an einem Ende, sondern in der Mitte, fast umringt vom Publikum. Und es gibt ein Bleiglasfenster oder eine Reihe von Bleiglasfenster an einer Wand, die in der eine Reihe von Figuren der Geschichte und der Bibel zu sehen sind. Und in der Mitte ist Jesus. Und alle diese Figuren, von links, von rechts, schauen auf ihn in der Mitte. Was wird hier in dieser Kirche, in dieser Architektur ausgedrückt? Das Wort Gottes ist im Mittelpunkt. Die Hoffnung und Erwartung ist, dass in der Predigt von der Kanzel Gott zu seinem Volk redet. Nicht, dass der Prediger dieselbe Autorität eines Propheten des Alten Testamentes hat, sondern dass er versucht, das Wort Gottes so treu auszulegen und unter das Volk zu bringen, dass Gottes Stimme aktuell unter dem Volk zu hören ist. Dass die Zuhörer erleben das Reden Gottes. Und der Raum ist hell, damit alle leichten Zugang zum Wort Gottes haben. Jede kann und soll für sich den Text lesen können. Und das soll ein Bild für unser Leben sein. Das Wort Gottes im Mittelpunkt. Alles andere dreht um, was Gott zu sagen hat. Wir bemühen uns, täglich Zeit zu nehmen, um seine Stimme zu hören. Und den Tag durch nah bei ihm zu bleiben. Das Wort Gottes im Mittelpunkt. Zweitens, in dieser Kirche ist der Priester verschwunden. Es ist keine von diesen langen, dünnen Kirchenbauten, die sehr oft vorkommen in anglikanischen und katholischen Kirchen, wo es gibt so ein langes Kirchenschiff und dann eine Absperrung und dann hinter dieser Absperrung ein Altarraum, wo nur der Priester und seinen engen Vertrauten hingehen dürfen. Die Architektur von solchen Gebäuden spricht von der Schwierigkeit, Gott nahe zu kommen. Und das ist schon richtig, dass es schwierig ist, Gott nahe zu kommen. Aber es spricht auch und auch durch die Rituale, die in solchen Kirchen gemacht werden, vorgeführt werden, dass man durch diesen Priester gehen muss, um zu Gott zu kommen. Das ist sozusagen durch die Architektur ausgedrückt. Er geht hin zum Altar als Vertreter des Volk Gottes. Und wieder haben wir einen Priester, der als Vermittler taugt zwischen oder agiert zwischen Menschen und Gott. Und das ist eine Rückkehr zum Alten Testament. Das brauchen wir nicht mehr. Wir haben Jesus Christus. Über ihn kommen wir in die Gegenwart Gottes. Aber so wie ich das sehen konnte in der anderen Kirche, ist diese Art von Priestertum verschwunden. Durch die Architektur, dieser runden Bau, dieser offenen Bau, drückt es aus, du darfst antreten. Du darfst, der Weg ist frei durch Jesus Christus in die Gegenwart Gottes. Jesus ist der einzige Priester, den wir gebrauchen. Ansonsten brauchen wir nur Hirten. Also ein Pastor ist im Grunde ein Unterhirte unter dem Erzhirte, wie das heißt im 1. Petrus. So soll ein Leben mit Gott aussehen. Offen und hell, gut beleuchtet, ohne Sperrungen zwischen einem und Gott. Ein direkter Zugang zu Gott über Jesus Christus, der gut benutzt ist und oft benutzt wird. Ein Priester außer Jesus Christus brauchen wir nicht mehr. Und drittens, der wahre König ist der Fokus der Aufmerksamkeit. Denkt an diese Fenster, wo alle auf Jesus schauen. So soll es sein, nicht nur in der Kirche, in der Zeit des Gottesdienstes, aber auch das ganze Leben durch. Ob wir Untergrund sind, in der Bergbau, wie viele ehemalige Mitglieder der Gemeinde, oder am Schreibtisch sitzen, oder wo auch immer wir uns befinden und versuchen, ihm zu dienen, soll er der Fokus unserer Aufmerksamkeit sein. Jesus, der König, der auf dem Thron zu Rechten Gottes sitzt. Es ist gut, dass er nicht bei uns geblieben ist. Von da, wo er jetzt sitzt, weiß er alles und kann alles, um sein Reich zu erweitern und um uns zu dienen und zu helfen auf dem Weg durch das Leben. Möge Jesus Christus uns helfen, das Wort Gottes im Mittelpunkt in unserem Leben zu behalten, nur über ihn in die Gegenwart Gottes zu kommen und ihm als Fokus unserer Aufmerksamkeit zu behalten. Amen.